Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Dörte Hinrichs. In unserer ersten Agenda-Ausgabe in diesem Jahr wollen wir ein bisschen eine Vogelperspektive einnehmen. Nicht nur auf Deutschland und Europa schauen, sondern den Blick weiten auf Asien, Afrika, Australien oder Südamerika. Wie gehen auf diesen Kontinenten einzelne Staaten mit der Pandemie um? Wie unterscheiden sich die Infektionszahlen, die Impfquoten, aber auch wie sieht das alltägliche Leben der Menschen unter Corona-Bedingungen aus? In Ländern, von denen wir vielleicht nicht so oft hören, die aber auch seit 2 Jahren unter Covid-19 leiden. Wer schließt die Grenzen? Wer verhängt harte Lockdowns? Wo verläuft der Alltag relativ normal? Haben Menschen in Afrika und Asien Vorteile, weil sie mehr Erfahrungen mit Pandemien haben? Wo mangelt es besonders an Impfstoff und Test? Und wie sieht die Krisenbewältigung jenseits von Europa aus? Darüber sprechen wir heute mit einem Virologen und Epidemiologen, der viele Jahre für die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitete. Und im Laufe der Sendung schalten wir zu unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Neu-Delhi, Singapur, Rio de Janeiro, Nairobi und Peking. Und auch ihre Eindrücke sind gefragt. Wenn Sie in den letzten Wochen und Monaten im außereuropäischen Ausland waren oder Kontakt dorthin haben, sind wir gespannt auf Ihre Erfahrungen dort im Umgang mit der Pandemie und natürlich auch auf Ihre Fragen. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Doch zunächst begrüße ich ganz herzlich am Telefon Professor Klaus Stöhr, Virologe und Epidemiologe. Schönen guten Morgen, Herr Stöhr.
Guten Morgen, Frau Hinrichs.
Herr Stöhr, Sie waren 15 Jahre für die Weltgesundheitsorganisation tätig, für die WHO, haben dort das globale Influenza-Programm geleitet und waren SARS-Forschungskoordinator, haben viele Jahre auch in der Impfstoffentwicklung gearbeitet, kennen also auch den Verlauf von Epidemien in Asien, Afrika, Südamerika. Wenn man mal grundsätzlich guckt im Unterschied zu Europa, wie sind die verlaufen und bekämpft worden?
Ja, die Anzahl der verschiedenen Infektionserkrankungen ist natürlich erheblich. Als Beispiel könnte man vielleicht die sogenannte Gehirnhautentzündung, Meningitis, Meningokokken-Meningitis nennen in Afrika. Dort gibt es einen sogenannten Meningitis-Belt in der Höhe ungefähr des Äquators, zieht sich durch gesamt Afrika. Und 10% der Menschen tragen dort diesen Meningitis-Erreger und alle 5 bis 7 Jahre kommt es zu explosionsartigen Ausbrüchen. Mehr als 15 Personen pro 100.000 in 2 Wochen erkranken. Zwischendurch kann man nicht viel machen, weil der Erreger ja ubiquitär bei den Menschen vorkommt. Und dann muss man sehr schnell Impfstoff und sehr schnell Antibiotika bereithalten. Und da hat die WHO ein System entwickelt, in Nordafrika in großen Lagerhäusern Impfstoff schon zu bevorraten, auch wieder umzuwälzen. Der hält sich ja nicht so ganz so lange. Dann aber immer wieder frischer Impfstoff da ist, auch genügend Antibiotika, dass wenn diese Ausbrüche auftreten, man diesen Ländern sehr schnell helfen kann. Das ist also eine ganz spezielle Reaktion auf ein spezielles eine spezielle Situation. Anders war es zum Beispiel 2006, 2007, als in Indonesien ein Nipah-Hendra-Virus aufgetaucht ist. Dort hat man zu Anfang nicht gewusst, woher das kommt. Dann dachte man, kommt aus den Schweinen. Da hat man Millionen von Schweinen in Indonesien töten müssen. Die Menschen waren infiziert und dann stellte man fest, es kommt von den Fledermäusen. Und das hat natürlich einige Zeit gedauert, bevor man gewusst hat, in welche Richtung das geht. Viele Länder waren natürlich unheimlich nervös. Breitet sich das Virus aus? Was kann man unternehmen? Man hat Expertenstopps verhängt. Und die WHO hat hier sehr stark mit Forschungskoordination geholfen, um diese erstmal zu erkennen, woran das liegt, dass dieser Ausbruch entsteht. Und natürlich dann versucht, dem Land auch ökonomisch und natürlich wissenschaftlich zu helfen. Also man reagiert so, wie die Situation sich ergibt, wie das Virus es erfordert, wie es übertragen wird, ob es von Moskitos kommt, von Tieren oder von Mensch zu Mensch übertragen.
Also man forscht sehr viel und hat viele Erfahrungen jenseits von Europa mit Epidemien, mit Pandemien. Und wir wollen jetzt einen ersten Blick werfen nach Südasien, nach Neu-Delhi, wo ich unsere ARD-Korrespondentin Silke Dietrich begrüße. Schönen guten Tag, Frau Dietrich.
Hallo, schönen guten Morgen.
Frau Dietrich, wir erinnern uns noch alle gut an die Bilder aus Indien zu Beginn der Pandemie. Vor den Hospitälern stauten sich die Krankenwagen, schwer atmende Patienten darin, die dringend Sauerstoff benötigen. Doch es war kein Platz mehr in den Ambulanzen und in den Intensivstationen. Es fehlte an medizinischem Sauerstoff. Wie ist dieses Bild noch im Gedächtnis in Indien und wie ist aktuell die Situation?
Das war wirklich für viele ein Riesenschock. Das hat auch sehr, sehr lange angehalten. Ich glaube, das Schockierendste für viele Menschen war einfach, dass es jeden getroffen hat. Also man kannte das hier zumindest aus Neu-Delhi. Da weiß man, dass die reicheren Menschen oder die aus der Mittelklasse sich eigentlich immer irgendwie noch so darum herumwinden können, weil sie können sich gute Krankenhäuser leisten. Die zahlen dann einfach mit ihrer Kreditkarte. Und das war absolut nicht mehr möglich. Man konnte die Toten kaum noch zählen. Man konnte gar nicht unterscheiden, wer war eigentlich jetzt an Corona gestorben und wer nicht. Jetzt ein paar Wochen und Monate später, das war ja alles so Anfang Mai, hat man tatsächlich eine Antikörperstudie gemacht und dabei kam heraus, dass mehr als 90% der Menschen in Neu-Delhi Antikörper haben. Und das liegt nicht nur daran, dass die Leute geimpft wurden, weil so viele waren es damals noch nicht. Das waren rund die Hälfte, die voll geimpft waren oder eine Zweifachimpfung hatten. Also diese Delta-Variante im Mai ist wirklich komplett über Indien und vor allen Dingen über die großen Städte wirklich hinweggefegt.
Ist die Omikron-Variante inzwischen auch schon dort angekommen?
Die ist auch schon angekommen. Also eigentlich ist Indien noch nicht ganz geöffnet. Es gibt nur sogenannte Bubble Flights mit bestimmten Staaten. Aber es kommen natürlich Menschen auch aus anderen Ländern mittlerweile wieder nach Indien. Es war eigentlich auch fast alles wieder geöffnet. Die Zahlen sind dramatisch wieder nach unten gegangen. Es gab viele Orte, wo ich keinen mehr gesehen habe, der eine Maske getragen hat. Und alles war wieder geöffnet. Aber ja, es gibt die ersten Fälle. Das ist immer sehr schwierig, finde ich, in Indien herauszufinden, weil dann doch nicht so viel getestet wird. Also wir haben es ja jetzt nochmal, wenn man die Zahlen vergleicht, dass es eben so viele Menschen mit so vielen Antikörpern hier in Delhi gegeben hat. Angeblich hat es aber nur 1,5 Millionen Menschen gegeben, die das Virus überhaupt hatten, laut der Tests. Deswegen finde ich Zahlen hier immer schwierig. Aber es ist hier und seit einer Woche geht es hier wirklich Schlag auf Schlag jeden Tag. Die Zahlen verdoppeln sich. Es gibt jetzt auch wieder einen Lockdown. Jetzt am Wochenende wird es eine komplette Ausgangssperre geben, gerade in den großen Städten. Und ja, es grassiert jetzt hier auch wieder.
Wie ist denn überhaupt die Situation in den Krankenhäusern?
Noch geht's. Also im Moment, die füllen sich durchaus. Ein großes Problem, wie in anderen Ländern auch, ist auch hier, dass sich vor allen Dingen Krankenhauspersonal infiziert hat. Mehr als 100 Doktoren sind jetzt hier in Neu-Delhi in verschiedenen Krankenhäusern infiziert. Und dann wird's natürlich auch da schwierig, denn viele müssen sich dann eben in Quarantäne begeben oder müssen zu Hause bleiben und können nicht arbeiten. Das ist im Moment gerade die große Angst. Also es ist schon viel gemacht worden nach dieser wirklich verheerenden zweiten Welle, dass hier verschiedene mehr Intensivbetten aufgebaut wurden und auch, ja, es ist wirklich komplette Stadien, die leergeräumt wurden und dann da Betten aufgebaut wurden. Das geht dann relativ schnell. Das Personal, das ist wirklich die große Frage. Davon gibt es nicht ausreichend.
Wie sieht die Lage mit dem Impfen überhaupt aus? In Indien wird ja auch selbst Impfstoff produziert. Heißt das, ein Impfstoff für die Menschen dort mangelt es nicht?
Nee, das tut es wirklich tatsächlich nicht. Also Indien ist sehr stolz auf seine Impfstoffproduktion. Es gibt, also Indien ist ja auch bekannt als die Apotheke der Welt, hat schon viele, viele andere Impfstoffe vorher produziert und relativ zeitig auch schon AstraZeneca produziert. Es gibt hier ein Serum Institute of India, heißt das. Die haben schon produziert, bevor die WHO überhaupt die Notfallzulassung zugelassen hatte. Und es gibt auch noch einen eigenen Impfstoff, der hier produziert wird, worauf Indien auch sehr stolz ist. Und die haben tatsächlich am Anfang auch noch, bevor die zweite Welle da war, in einer Aktion der Impfstofffreundschaft, so haben sie es genannt, sämtlichen Nachbarländern Impfstoffe geschenkt, sind ein großer Teil auch von der Weltgesundheitsorganisation, dass sie Impfstoffe für die ganze Welt zur Verfügung stellen. Es ist so ein bisschen eine Impfmüdigkeit eingetreten. Ich habe das Gefühl, dass viele sich in der Tat haben impfen lassen nach dieser zweiten Welle und aber auch dachten, mit einmal wird es wohl dann auch getan sein. Jetzt gehen die Menschen hier tatsächlich Helfer und Helferinnen von Haus zu Haus und klopfen das ab und fordern die Menschen auf, sich impfen zu lassen. Rund die Hälfte haben jetzt eine Doppelimpfung und in Indien ist jetzt auch gestartet, dass sich Jugendliche impfen lassen dürfen zwischen 15 und 18. Und das sind jetzt in den letzten Tagen sogar dann gleich schon 10 Millionen Jugendliche gewesen. Das ist ja das große Problem hier in Indien. Man spricht immer direkt von Milliarden Menschen und potenziert dann eben auch von Milliarden Impfungen, die dann hier verabreicht werden müssen.
Sie sagten eben schon, ein harter Lockdown steht bevor. Das heißt, es werden auch immer große religiöse Feste und andere Menschenansammlungen zunehmend verboten?
Ja, das ist das große Problem auch schon im letzten Jahr gewesen. Also es wird dann schnell verboten, dass die Menschen nicht mehr vor die Tür gehen können. Aber religiöse Feste, da traut sich keiner so richtig ran. Hier stehen auch gerade wieder Wahlen an. Auch diese Wahlkampfveranstaltungen sind riesig. Da werden massenhaft Menschen hingekarrt. Keiner möchte bislang die Wahlen absagen und damit auch die Wahlkampfveranstaltungen nicht. Es hat schon jetzt in den letzten Tagen und Wochen einen Lockdown gegeben in der Nacht. Und da haben viele schon, naja, auch gewitzelt oder gefrötzelt und gesagt, naja, nachts können wir uns anstecken, aber auf den Wahlkampfveranstaltungen nicht. Das ist relativ ambivalent, wie das hier gehandhabt wird in Indien.
Gehören denn Masken und Tests auch zum Alltag?
In den Städten ja. Ich war jetzt vor ein paar Wochen noch in Südindien und da in den Tropen, da habe ich niemanden mit einer Maske gesehen. Aber da war es natürlich auch so, dass die Welle wirklich völlig abgeflacht war. In den Städten sehe ich schon durchaus sehr viel häufiger, dass die Menschen auch Masken tragen, weil hier steht es auch unter Strafe. Man muss selber, wenn man alleine im Auto sitzt, eine Maske tragen und wenn man dann von der Polizei angehalten wird und keine trägt, kostet das 25 Euro. Das ist sehr schmerzhaft für Inderinnen und Inder. Das ist relativ viel Geld hier.
Strenge Regularien also. Ganz kurz noch die Situation in den Schulen. Gehen die Kinder zur Schule?
Nein, also schon Ewigkeiten nicht mehr. Die durften ab November für kurze Zeit. Auch jetzt sind die Schulen wieder geschlossen worden. Ich würde sagen, so fast seit 2 Jahren geht kaum mehr ein Kind regelmäßig zur Schule hier in Indien.
Und da kann ich da noch was zu sagen.
Ja, gerne, Frau Herr Dietrich.
Ja, also ich finde, dass Indien einen recht guten Job gemacht hat. Es ist ja der größte Impfstoffhersteller der Welt. Mhm. Die haben sogar auch, haben Sie ja schon gesagt, exportiert in Zeiten, wo es ihnen auch eng war. Gab dann noch eine Zeit, wo man dann noch zugemacht hat. Aber das Einzige, was ich nicht verstehe, was auch nicht rational erklärt wurde und was ich auch meine Kollegen aus Indien immer wieder reflektieren, sind tatsächlich die Schulschließungen. Also hier stehen wir alle das ein bisschen mit Schulterzucken und hochgezogenen Augenbrauen da und schauen sich das an und sagen, da muss irgendwas, irgendwann muss die Regierung hier abgebogen sein und den Weg nicht zurückgefunden haben.
Ja, es ist schwierig. Also ich habe ja auch viele Eltern, die ich hier kenne. Und zum Teil war es dann freiwillig sogar, dass die Eltern ihre Kinder hätten schicken können, aber die haben sich nicht getraut. Das sind natürlich dann vor allen Dingen Mittelklasse-Inderinnen und Inder, die es sich leisten können, die dann auch den Online-Unterricht verfolgen. Aber das ist eine riesige Sorge natürlich zu Recht hier von vielen, dass so viele Kinder hier völlig abgehängt werden. Es gibt viel mehr Kinder, die mittlerweile auch wieder arbeiten hier, weil sie es eben komplett verpassen. Ich war auf vielen Dörfern, da hat nicht jeder ein Mobiltelefon, um dann Online-Unterricht machen zu können und nachvollziehen zu können. Viele Kinder, die auch kaum noch was zu essen kriegen, weil das war ja oft ein Grund, auch noch Kinder mit zur Schule zu geben, weil es da Schulspeisungen gab. Ja. Also das wird wirklich, das wird noch richtige Konsequenzen haben hier für das Land.
Und das beobachten wir weiter. Ganz herzlichen Dank, Silke Dietrich, für diese Eindrücke aus Indien. Wir bleiben in Asien, genauer in Südostasien. In Singapur erreichen wir jetzt unseren Korrespondenten Holger Senzel. Schönen guten Tag, Herr Senzel.
Ja, guten Tag.
Herr Senzel, wie ist denn Ihr Pandemiealltag von Ihnen, von Ihrer Familie in Singapur?
Der lockert sich gerade ein wenig. Ich meine, wenn ich höre, es gibt in Deutschland Kontaktbeschränkungen auf 10 Leute, dann lachen wir hier natürlich in Singapur, weil wir sagen, also wir sind froh, dass wir jetzt wieder 5 Leute treffen können. Wir haben hier eine ganz andere Art von Einschränkungen gehabt. Also wir durften teilweise überhaupt nur noch zu zweit rausgehen und wir durften gar keinen Besuch empfangen. Also das ist schon sehr, sehr weit durchgezogen ist. Aber ich habe mir jetzt heute mal die Zahlen angeguckt. Singapur hat in dieser gesamten Pandemie 829 Todesfälle gehabt. Wenn man jetzt mal eine 6-Millionen-Bevölkerung hochrechnet auf 80 Millionen in Deutschland, dann heißt es, in Deutschland sind an Corona 10-mal so viele Leute gestorben wie hier in Singapur. Und ähnliche Zahlen gibt es auch für andere Länder in Südostasien. Also ich habe schon das Gefühl, dass man hier in Singapur und auch in anderen Ländern Südostasiens diese Pandemie von Anfang an sehr viel ernster genommen hat. Es gibt nicht so diesen Widerstand, weil es einfach auch mehr Erfahrungen gibt mit Pandemien, mit SARS, Vogelgrippe und eben anderen Pandemien. Und diese Angst davor ist einfach sehr, sehr viel größer. Also es ist eher umgekehrt gewesen so, dass die Bevölkerung gesagt hat, Mensch, ihr müsst mehr machen an Einschränkungen. Also es gab diese Proteste nicht, man hat das sehr ernst genommen und ja, beispielsweise Masken gehören bis heute hier zum Alltag. Wenn ich das Haus verlasse, dann ist es logisch, dass ich eine Maske aufsetze, das geht gar nicht anders. Wenn ich mich hier in unserem Garten lege, an den Pool, dann muss ich eine Maske aufsetzen. Und all das gehört hier zum Alltag. Wir haben hier inzwischen in Singapur eine Impfquote von 84% und freuen uns darüber, dass sich das Leben wieder lockert so langsam. Dass wir, wie gesagt, wieder Nachbarn zum Essen einladen können, dass wir wieder in Restaurants gehen können, all diese Dinge.
Und Schulen, wie wir eben in Indien gehört haben, sind auch geöffnet oder geschlossen?
Im Moment sind Ferien, aber Die Schulen, ich habe 2 schulpflichtige Kinder hier, ja, die Schulen waren geöffnet. Also wir hatten hier zeitweise mehrere Monate Homeschooling. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass das nicht so angenehm ist, wenn man irgendwie die ganze Zeit die Kinder zu Hause hat. Aber die Schulen sind seit Monaten wieder auf und das Leben läuft relativ normal hier weiter. Also es war immer so ein bisschen, ich sag mal, in Deutschland wurde es locker, dann wurde es hier eng und jetzt inzwischen ist es wieder so, dass wir nach Deutschland gucken und denken, puh, das ist ja ganz schön dramatisch, was sich da so tut. Es gibt immer noch diese Travel Line zwischen Deutschland und Singapur. Sie können also, wenn Sie geimpft sind, dorthin. Meine Frau ist mit 2 Kindern gerade in Deutschland die Großeltern besuchen. Also die Kinder sehen seit 2 Jahren zum ersten Mal wieder ihre Großeltern. Und wir haben natürlich ständig Angst, dass Singapur sagt, Gott, Deutschland ist Hochrisikoland. Das war es ja schon mehrfach und da müssen die 2 Wochen in Hotelquarantäne, wenn sie zurückkommen. Im Moment ist das noch nicht so, aber das kann sich jederzeit ändern. Also die Regierung hier handelt im Zweifelsfall, wenn sich Zahlen verändern, auch sehr rasch und sehr entschlossen.
Das klingt ja nach einer harten Linie, die offensichtlich von Erfolg gekrönt ist. Sie beobachten natürlich auch die Nachbarländer. Sie gucken auch nach Malaysia, nach Indonesien. Wie sieht es dort aus mit der Verteilung von Impfstoff, aber auch mit der Infizierungsrate?
Natürlich anders, wenn Sie nach Indonesien gucken, was eines der höchsten Zahlen überhaupt hatte. Mittlerweile sind sie zurückgegangen. Dort haben wir eine Impfquote von 41%. Dort sind die Krankenhäuser an die Grenze der Überforderung gekommen und darüber hinaus. Also es gab ganz dramatische Situationen. Es gab aber auch dort von der Regierung wirklich drastische Maßnahmen. Also aus Indonesien, aus dem Land, haben wir so Maßnahmen gehört gegen Corona-Verstöße. Da mussten Leute in einem Sarg liegen oder sie mussten das Leichenschauhaus putzen oder mit Krankenwagen mitfahren. Und man hat dann in tiefgläubigen Gegenden zum Teil Geister losgeschickt, also Leute, die verkleidet waren, die dann Menschen, die gegen Corona-Regeln verstoßen haben, erschreckt haben, um sie dazu bringen, die einzuhalten. Also das waren ganz drastische Maßnahmen. Indonesien ist einen anderen Weg gegangen. Die haben also zunächst die Jungen geimpft, weil sie sagen, das ist sehr wichtig, dass wir erstmal die Leute, die produktiv sind, die sozusagen noch im Berufsleben stehen, impfen. Und mittlerweile normalisieren sich die Zahlen auch wieder. Wir haben weniger Fälle, trotz einer niedrigen Impfquote. Also das Ganze gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Was wir natürlich sehen überall, das sind die wirtschaftlichen Folgen. Die sind dramatisch, in Thailand beispielsweise. Ja. Thailand öffnet jetzt wieder, obwohl die Zahlen auch relativ hoch sind. Also in Thailand wechselt das immer. Wir haben gerade noch eine Dienstreise kürzlich machen können nach Thailand, weil sie wieder geöffnet haben. Jetzt haben sie wieder geschlossen und es gibt wieder Quarantäne. Aber Thailand ist natürlich abhängig vom Tourismus. Und dieser Tourismus liegt seit 2 Jahren brach. Die Arbeitslosigkeit ist gigantisch. Wir kriegen dann oft so Geschichten, die klingen dann so bunt. Da heißt es dann, die Elefanten hungern und weil sie niemand mehr füttert und werden freigelassen und die Affen überfallen die Dörfer. Das klingt ganz lustig, ist aber dramatisch und zeigt, wie schlecht es den Leuten dort geht. Und man öffnet auch deshalb zum Teil wieder besseres Wissen, weil die Leute wirklich verzweifelt sind und die Touristen brauchen.
Ganz kurz noch einen Blick auch Richtung Australien, Neuseeland. Dort ist man ja relativ strikt, was Ein- und Ausreisen betrifft. Auch harte Lockdowns gibt es dort. Ist das von Erfolg gekrönt?
Eine Zeit lang war es von Erfolg gekrönt. Sowohl Australien als auch Neuseeland haben ja eine No-Covid-Politik verfolgt. Also sie haben das Land dicht gemacht, was ja bei einer Insel offenbar auch ganz gut geht. Dachte man sich, nach Australien sind Leute, die im Ausland waren, auch Australien nicht reingekommen 2 Jahre. Es ist auch niemand rausgekommen. Das hat so lange funktioniert, bis die Delta-Variante kam. Und dagegen hat auch dieser harte Lockdown nicht geholfen. Und Lockdown in Australien, das war wirklich ein Lockdown, der nicht mit dem vergleichbar ist, was wir in Deutschland als Lockdown bezeichnen. Das war teilweise geradezu Hausarrest. Es gibt mittlerweile, irgendwann hat die australische Politik auch eingesehen, das funktioniert nicht mit der No-Covid-Politik. Die Impfquote war niedrig, weil man eben darauf gesetzt hatte, es gar nicht erst auftreten zu lassen. Inzwischen hat Australien eine Impfquote von 90% und trotzdem explodieren die Fälle. Was man sich nicht so recht erklären kann, wir hatten seit gestern 25.000 neue Fälle dort, aber trotzdem lockert Australien auch wieder. Australien hat ja wirklich, es gab dort Fälle, wo Leute ihren Job verloren haben, einfach weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Wer sich nicht impfen lässt, verliert seinen Job in einigen Bundesstaaten. Man konnte zwischen den Bundesstaaten nicht reisen, also das war sehr, sehr drastisch. Inzwischen lockern sie wieder, weil sie wohl einfach, ich sag mal, mit den Nerven am Ende sind und durch sind und glauben, mit dieser hohen Impfquote dem was entgegensetzen zu können. Rational ist das nicht, weil, wie gesagt, die Fälle explodieren gerade wieder.
Ja, ganz herzlichen Dank, Holger Senzel, für diese Eindrücke. ARD-Korrespondent für Südostasien, Australien und Neuseeland. Gleich nach den Nachrichten blicken wir noch in andere Regionen der Welt, wie dort mit der Pandemie umgegangen wird. Sie können uns auch gerne Ihre Erfahrungen schildern, wenn Sie dort waren, wenn Sie Menschen dort kennen oder auch wenn Sie generell Fragen dazu haben. Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer für den Fall, dass wir Sie zurückrufen dürfen. Die Agenda meldet sich zurück. Wir schauen heute, wie man jenseits von Europa mit der Pandemie umgeht. Wir haben schon Eindrücke gehört aus Australien, Neuseeland, aus Asien. Wir haben gehört, wie die Situation in Indien ist. Gleich geht es auch noch weiter mit Südamerika. Vorher wollen wir aber noch mit Professor Klaus Stöhr, Virologe und Epidemiologe, weiterreden, der ja viele Jahre auch für die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitete. Herr Stöhr, wir haben jetzt so ein bisschen gehört, Indien, die Situation. Wir haben die Situation gehört, auch Indonesien. Ganz harte Lockdowns in Australien und Neuseeland. Wenn man das hört, gibt es da Methoden, wo man sagt, die ganz harten, auch Singapur war ja ein ganz klassisches Beispiel, jemand, der ganz hart vorgeht, hat auch die höchste Erfolgsquote?
Ja, das ist ja schön, wenn man das sagen könnte. Leider gibt es 2 Gründe, warum das schwierig ist. Das erste ist, man hat in vielen Ländern keine guten Vergleichsuntersuchungen gestartet, um die Erfolge auch zu analysieren. Man hat sehr schnell reagieren müssen. Man hatte nicht alle Daten bei der Hand, die auch die Wirksamkeit vorab belegen. Aber man hat in vielen Ländern, auch in Deutschland, das ist leider so der Fall, nicht gemessen, wie effizient die Maßnahmen dann waren. Und auch wenn man wieder lockert und hätte dann einfach auch evaluieren können. Was man allerdings generell sieht, ist, dass das Spektrum groß ist. Gehen Sie nach Schweden, dort hat man ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis mit der Pandemie gezeigt. Zu Anfang große Fehler gemacht in alten Pflegeheimen, aber danach die Gesellschaft eigentlich sehr entspannt durchlaufen zu lassen. Und die Todesfallrate liegt dort insgesamt ganz ähnlich wie die in Deutschland. In Singapur haben wir gehört, sehr harte Maßnahmen von Anfang an. Die Impfung war auch sehr schnell dort vorhanden und man hat die ganze Zeit sehr hart agiert und eine sehr gute auch Krankheitsüberwachung. Also hier kann man nicht sagen, man hat die Fälle nicht gefunden wie im Nachbarland Vietnam. Vietnam hat jetzt 135 Millionen Impfdosen schon verwendet. Die haben auch sehr strenge Maßnahmen durchgeführt, aber nicht vergessen, Vietnam hat andere finanzielle Möglichkeiten, auch zur Diagnose, zur Krankheitsberichterstattung, aber auch in den entfernten Regionen, besonders im Zentrum, auch die Maßnahmen umzusetzen und dann auch zu kontrollieren. Aber auch hier konnte man eigentlich sehen, dass die Maßnahmen eigentlich doch sehr gut auch einen Effekt hatten. Aber hat man hier nicht richtig gezählt? Wurden die Daten nicht richtig übermittelt? Ist die Diagnose einfach nicht so gut etabliert? Also hier sieht man schon erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. Aber abgerechnet wird zum Schluss. Ich hoffe, dass man tatsächlich nach der Pandemie dann auch eine sehr gute Analyse macht. Das hat man 2009 vergessen bei der Schweinegrippe. Das hat man 1968 nicht gemacht, erst bei der letzten großen Influenza-Pandemie. Da waren natürlich auch die Möglichkeiten ganz anders. Die Welt wurde auch überrumpelt. Es gab kein globales Pandemie-Überwachungs- und auch Vorbereitungsprogramm. Also die Situation jetzt ist dramatisch anders. Übrigens das erste Mal in der Menschheitsgeschichte gibt es auch Impfstoffe. Das macht es viel, viel schwieriger, die Pandemie-Strategie festzulegen, aber natürlich das erste Mal, dass man auch eine Abkürzung findet zum Ende der Pandemie ohne große Kollateralschäden.
Man muss natürlich jetzt auch die Pandemie immer global hier natürlich im Blick haben und global zusammenarbeiten, auch natürlich bei der Impfstoffverteilung. Wir haben Hörer, die uns dies auch noch mal ans Herz legen, die uns geschrieben haben an agenda@deutschlandfunk.de oder uns anrufen unter 00800 4464 4464. Wir haben eine Frage hier. Wie sieht es aus mit der internationalen Zusammenarbeit? Möchte ein Hörer aus Leipzig wissen. Globale Pandemien muss man ja auch global behandeln. Er schreibt auch, medizinische Dienste dürften nicht mehr nach wirtschaftlichen Kriterien operieren. Wie sind die Chancen, dass da etwas Positives passiert, Herr Stör?
Also das würden sicherlich die meisten Menschen genauso sehen, aber die Realität ist leider anders. Zwischen den Ländern gibt es nicht immer gute Beziehungen und auch selbst wenn man in einem Wirtschaftsblock vereint ist, da hat man auch seine nationalen Interessen. Aber was es zum Beispiel die Gesundheitsberichterstattung gibt, gibt es 196 Länder, die sich unter dem Dach der WHO geeinigt haben, 2007 schon, dass sie den Ausbruch von Infektionserkrankungen innerhalb von 24 Stunden in das Netzwerk melden, dass sie ein nationales Seuchenüberwachungssystem etablieren, dass sie mit der WHO zusammenarbeiten. Das sind die sogenannten International Health Regulations. Also da haben sich diese Länder geeinigt, gemeinsam bei der Erkennung und auch bei der Bekämpfung von Infektionserkrankungen zusammenzuarbeiten. Aber bei den Impfstoffen haben wir jetzt gesehen, dass das nicht so gut funktioniert hat. Hier kommen dann auch die nationalen Interessen durch. Ich war schon überrascht, dass Europa gemeinsam den Impfstoff bestellt hat. Das habe ich nie erwartet. Ich habe über 15 Jahre publiziert zu Impfstoffbereitstellung und Bedarf während Pandemien. Also das war schon toll. Aber man hat dann gesehen, als der Impfstoff nicht natürlich an alle gleichzeitig kam in großen Mengen, dann war die Hegemonie, also die nationale Blickwinkel dann wieder ganz dominant. Und hat auch in Deutschland dann die Regierung geschimpft, weil sie dann offensichtlich hier sehr solidarisch gehandelt hat zu Anfang. Also es ist eine sehr schwierige Situation, in solchen globalen Krisen dann auch über den eigenen Tellerrand hinwegzusehen als Politiker, die eigene Elektorat dann im Prinzip zu vernachlässigen und dann sich zuerst international zu kümmern. Also da braucht es noch viel, viel mehr Anstrengung.
Ja, wir wollen gucken, wie die Anstrengungen aussehen, global, aber auch natürlich in verschiedene Richtungen gucken, zum Beispiel nach Südamerika. Aus Rio de Janeiro berichtet die ARD-Korrespondentin Diana Hörger. Mit ihr habe ich gestern gesprochen aufgrund der Zeitverschiebung und sie zunächst gefragt, wie denn in Brasilien der Corona-Alltag der Menschen aussieht.
Also aus europäischer Brille, sage ich mal, aus europäischer Sicht eigentlich recht entspannt. Also die Geschäfte sind alle auf, die Schulen sind auf, wobei momentan sind Sommerferien. Also das bedeutet, dass natürlich schon viele Kinder jetzt nicht da sind. Aber grundsätzlich haben alle Geschäfte geöffnet. Man kann ins Kino gehen, die Menschen sind am Strand. Hier wurde kürzlich ja auch noch am Strand Silvester gefeiert. Zwar kleiner, aber doch eben mit Feuerwerk. Und es wirkt alles sehr entspannt. Man muss zum Beispiel auch, wenn man in ein Restaurant geht, keinen Impfnachweis zeigen. Man muss allerdings überall in geschlossenen Räumen Maske tragen. Und viele tun das auch auf der Straße. Das ist anders als in Europa. Trotz der warmen Temperaturen hier hat sich das sehr, sehr durchgesetzt. Also viele tragen Maske. Ich sag mal, oben Maske, unten Flipflops. So, das ist ein bisschen der Vibe hier gerade.
Wie sind denn überhaupt die aktuellen Infektionszahlen in Brasilien und wie haben sie sich entwickelt?
Also seit Weihnachten oder seit den Feiertagen sieht man hier auch doch einen Anstieg, einen deutlichen. Das hängt mit Sicherheit auch mit Omikron zusammen. Die meisten positiv Getesteten haben jetzt, glaube ich, zu 30%. Das ist jetzt eben auch das Omikron-Virus, das sich hier durchsetzt. Allerdings muss man es ein bisschen im Verhältnis sehen. Also während man jetzt ungefähr 8000 Neuinfektionen hat in Brasilien pro Tag, Ende Dezember waren es noch so um die 3000, waren es halt im Sommer, also damals hier im Winter, eben 77.000 so im Juni und Juli. Also da ist schon noch eine sehr große Spannweite zu dieser zweiten Welle, die man da eben hatte. Also momentan ist es noch einigermaßen entspannt, wobei man eben schon sagt, dass die Zahlen steigen. Und das große Problem ist, hier in Brasilien gerade auch überhaupt einen Test zu bekommen. Also die Apotheken sind total überfordert. Es dauert bis zu 5 Tage, bis man mal einen Termin hat in der Apotheke, um sich testen zu lassen. Insofern sind die Zahlen vielleicht auch noch nicht ganz so valide. Das ist eben nicht so wie bei uns, dass man in die Apotheke geht oder irgendwo in Drogeriemärkten sich einen Abstrichtest holt. Das geht eben hier nicht. Man braucht einen Termin in der Apotheke. Und insofern mal schauen, was kommt. Ich denke, der große Peak kommt dann erst im Februar.
Wie sieht denn es sonst aus? Also wenn man dann getestet ist, möglicherweise sogar positiv getestet, wie geht dann das Prozedere weiter und wie sieht es auch mit Quarantäne aus?
Also momentan sind 10 Tage Quarantäne verpflichtend hier in Brasilien. Wie gesagt, es ist dann natürlich die Frage, inwiefern das dann auch alle so da einhalten können, weil sie unter Umständen ja gar nicht wissen, dass sie positiv sind. Aber das ist normalerweise gerade so das Prozedere. Die Einreisen sind aber auch weiter für Touristen möglich. Man braucht einen PCR-Test. Bisher also gibt es noch nicht so eine wahnsinnige Verschärfung an Maßnahmen jetzt durch Omikron.
Bolsonaro sprach ja lange von Corona als einer Art Grippe. Reagiert er jetzt besonders auf die aktuelle Situation?
Nee, bisher noch nicht. Und wahrscheinlich kann man das auch nicht erwarten. Ich meine, er hat ja Ende letzten Jahres noch einen Zusammenhang zwischen AIDS-Infektionen und der Corona-Impfung hergestellt. Da ermittelt gerade auch der oberste Gerichtshof gegen ihn in Brasilien wegen Fake News. Also da steht er schon sehr, ich glaube, im Clinch zur allgemeinen Bevölkerung, die natürlich spürt, dass Corona ein Problem ist. Man muss nur an die Todeszahlen aus der ersten Welle denken. Brasilien hatte die zweithöchste Mortalitätsrate weltweit. Also da haben viele Menschen auch einfach Angehörige verloren. Aber Bolsonaro scheint da bisher nicht irgendwie einzulenken oder zu sagen, naja, jetzt habe ich es auch verstanden, sage ich jetzt mal ganz flachs. Sondern er hat erst kürzlich wieder gesagt, hier werden jetzt auch Kinder geimpft werden unter 11. Er lasse seine Tochter nicht impfen. Die ist nämlich 11, seine jüngste Tochter. Und er selber liegt ja gerade noch mal im Krankenhaus wegen Darmproblemen. Aber von Corona hört man da nichts von ihm. Also insofern ist da nichts zu erwarten, glaube ich, von der Seite.
Wie hoch ist denn überhaupt die Impfquote in Brasilien?
Also in Brasilien im ganzen Land liegt sie bei 65% etwa und die Großstädte, die haben eine sehr höhere Impfquote, also viel höhere. Also Rio und São Paulo haben etwa 90% schon ihre Bevölkerung verimpft, sage ich jetzt mal. Die sind alle gegen Corona schon komplett geschützt. Booster gab es ja auch schon. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der Impfkultur hier in Brasilien. Schon seit den 80er Jahren gibt es zum Beispiel auch ein Maskottchen, das für die Wichtigkeit von Impfungen bei Kindern speziell wirbt, also bei Polio oder Meningitis oder Masern hat das auch alles schon sehr gut funktioniert und deswegen sind die Menschen hier auch sehr offen gegenüber Impfungen, weil sie eben auch sehen, das hilft. Also sie haben einfach gesehen, dass Menschen weniger sterben aufgrund einer Impfung und deswegen sind sie auch offen für Impfungen jeglicher Art. Vor kurzem hatte man hier auch noch ein Problem mit der Grippe, das heißt viele Menschen sind dann im Dezember zum Impfen gegangen, haben sich links in den Oberarmen einen Booster zur Corona geben lassen und rechts noch mal eine Grippeschutzimpfung. Also die ist schon recht hoch hier.
Das heißt, es gibt auch keinen Mangel an Impfstoff?
Nee, hier jetzt nicht. Es ist eher ein Problem in anderen Ländern in Südamerika. Ärmere Länder, Brasilien ist ja ein relativ reiches Land hier noch in Südamerika, Argentinien auch. Das sind so Länder, die damit nicht so Probleme hatten, an Impfstoff ranzukommen. Aber eben Länder wie Paraguay zum Beispiel, die haben wirklich sehr große Probleme gehabt, auch in der ersten Welle schon vor allem. Klar gab es ja noch keinen Impfstoff, aber jetzt im Laufe der Wellen da an Material zu kommen. Also in Brasilien ist das nicht das Problem.
Sie sprachen jetzt gerade Paraguay an. Hierzulande gibt es ja etliche Impfgegner, die sagen, sie flüchten nach Paraguay. Wie reagiert man dort darauf?
Nicht mit Begeisterung, muss man sagen. Also es gibt offenbar viele Deutsche, oder 1077, sagt die Einwanderungsbehörde, die im letzten Jahr nach Paraguay ausgewandert sind, die da so jetzt ihren Lebensmittelpunkt gegründet haben. Die Menschen in Paraguay, die sind sehr für Impfungen, die sind auch für eine Impfpflicht. 70% befürworten das sogar. Und es gibt hier auch in Paraguay strenge Regeln für Maskenpflicht in Innenräumen zum Beispiel. Da kann man hohe Geldstrafen für bekommen, wenn man die nicht einhält. Also insofern wird das sehr misstrauisch gesehen, dass da offenbar eine Gruppe an Menschen in Paraguay leben möchte, die sich eben diesen Impfschutz nicht leisten wollen. Denn viele von den Deutschen könnten das ja haben, was man in Paraguay eben nicht bekommt. Ne?
Ja, verrückte Situation. Wie sieht es denn überhaupt in den anderen südamerikanischen Ländern aus, was so die Impfquote betrifft?
Also dieser Kontinent ist jetzt der meist durchgeimpfteste weltweit, kann man sagen. 63% der Südamerikaner sind insgesamt geimpft. Und das ist schon erstaunlich, wenn man das vergleicht mit der ersten Welle, wie sehr die Menschen hier gelitten haben. Die Todeszahlen waren ja wahnsinnig hoch. Also Brasilien, Peru hatte unheimlich hohe Todesfälle pro Kopf Einwohnerzahl. Also das ist schon erstaunlich aus der Sicht heraus, dass es eben jetzt nicht mehr so ein Problem ist. Offenbar Bolivien liegt zum Beispiel bei 70% Impfungen durchgeimpfter Bevölkerung, Argentinien auch bei 70%, Peru bei 65% und Chile sogar offenbar bei 90% komplett. Die sprechen sogar über eine vierte Impfung im Januar schon, also über einen zweiten Booster wird da diskutiert. Und Impfungen gegen Corona sind da sogar jetzt Pflicht seit 1. Januar für alle Erwachsenen. Also Chile ist da sehr, sehr streng, auch bei der Einreise. Das haben unsere Kollegen auch erfahren, die jetzt über die Wahlen dort berichtet haben. Das sind sehr hohe Auflagen, überhaupt in das Land zu kommen. Und ich denke, das liegt daran, dass die eben jetzt zum ersten Mal spüren, dass sie Kontrolle über die Infektion zumindest bisher hatten und deswegen sich das jetzt auch nicht vermiesen möchten durch Einreisen aus anderen Ländern. In Chile hat man sogar begonnen, jetzt Tiere gegen Covid zu impfen. Das scheint das erste Land zu sein, das das bei seinen Zootieren macht.
Wie sieht denn überhaupt die Situation des Gesundheitssystems aus? Also hier spricht man ja auch davon, dass man denkt, dass viele Personen gar nicht mehr entsprechend versorgt werden können. Ist das ein Problem in vielen Ländern Südamerikas?
Das ist mit Sicherheit ein Problem, aber das wird hier gar nicht so wahnsinnig thematisiert bisher auch nochmal in den Zeitungen und so. Man spricht jetzt eher von den Problemen mit den Tests, auch in Brasilien. Ich glaube, man kann das einfach nicht so sehr mit dem europäischen Gesundheitssystem grundsätzlich vergleichen. Ich denke, dass da viele ihre Probleme wieder haben werden. Allerdings wird es nicht so thematisiert. Also in Brasilien würde kürzlich erst wieder das Geld für Gesundheitsangelegenheiten, fürs Gesundheitsministerium Ausgaben gekürzt. Also da ist jetzt nicht so ein Bewusstsein da dafür, dass man hier unbedingt investieren muss. Viele Krankenhäuser, die während der ersten Welle geöffnet wurden, sind jetzt wieder zu. Also ist mit Sicherheit nicht so gut wie in Europa, ganz klar. Aber es ist auch nicht so, dass es wahnsinnig groß besprochen wird.
Hier ist ja auch ein Problem, dass man sagt, die kritische Infrastruktur muss aufrechterhalten werden, dass die Leute nicht zu lange in Quarantäne sind. Ist das auch ein Thema in Südamerika?
Ja, mit Sicherheit, denn ich meine, die Wirtschaft hat hier ja noch größere Probleme als in Europa. Man kann sich das ja auch nicht so vorstellen wie bei uns, dass man einfach sagt, man arbeitet von zu Hause. Ganz, ganz wenige Menschen haben Jobs, die man auch von zu Hause aus erledigen kann. Also das bedeutet, wenn ich nicht zur Arbeit gehen kann, wenn ich keine Churros auf der Straße verkaufen kann, wenn ich nicht putzen kann bei einer reicheren Familie, wenn ich ja nicht mein Geschäft öffnen kann oder am Strand Caipirinhas verkaufen, dann habe ich wirklich ein großes Problem. Und insofern, ja, es ist jetzt nicht so einfach, das hier umzusetzen, wirtschaftlich wie auch in Europa.
Wie guckt man jetzt in die Zukunft, was die Omikron-Welle betrifft, wie auch die generelle Versorgung ist? Wie ist man gestimmt bei Ihnen?
Also ich denke, dass also in der Wissenschaft wird eben auch viel auch darüber gesprochen, inwiefern dann doch der Impfschutz auch vollständig ist bei gewissen Impfstoffen, die hier ja auch verimpft wurden. Zum Teil wurden ja auch chinesische Totimpfstoffe verimpft und die ja dann jetzt weltweit auch besprochen wurde, eben nicht so wirksam sind beziehungsweise gar nicht wirksam sind gegen Omikron. Das wird schon besprochen, allerdings eher nicht politisch. Ich denke, viele erwarten eben, dass im Februar noch höhere Infektionszahlen da sein werden. Also dann die volle Wucht dieser hier dritten Welle bzw. Omikron-Welle dann eben da sein wird. Was natürlich auch sehr diskutiert ist, ist die Absage des Karnevals. Denn in vielen Orten wurde jetzt eben schon besprochen, dass es nicht stattfinden kann. Viele verstehen das mit Sicherheit auch. In Rio wurde jetzt noch nicht komplett alles abgesagt. Also der Straßenkarneval wurde noch nicht offiziell abgesagt. Aber das ist eigentlich zu erwarten, dass das dann nicht so stattfinden kann, was mit Sicherheit für viele schmerzhaft ist, weil das jetzt dann der zweite Karneval wäre, der ausfällt.
Ja, soweit Diana Hörger aus Rio de Janeiro, Südamerika-Korrespondentin, mit der ich vor der Sendung gesprochen habe. Und am Telefon begrüße ich jetzt Ralf Habel, ein Hörer aus Sachsen, der uns anruft. Schönen guten Morgen, Herr Habel.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Herr Habel, Sie können uns etwas erzählen, wie es die Situation auf Kuba betrifft, denn dort waren Sie kürzlich mit Ihren Kindern.
Ja, kürzlich leider nicht, ja. Aber ich werde wieder hinfahren. Meine Kinder sind inzwischen groß, also schon relativ lange her, aber ich habe dort in einem Dorf erleben dürfen, wie das Gesundheitswesen in Kuba funktioniert, weil meine Tochter krank geworden ist während eines langen Urlaubs. Und ich war fasziniert, ich war beeindruckt. Und generell über das, also für mich ist Kuba nie bloß deswegen aus der persönlichen Erfahrung das moralisch-menschlich beste Gesundheitswesen dieser Welt. Auch nie bloß, weil dort das Gesundheitswesen für alle kostenlos zugänglich ist, keine Privilegien. Es gibt Kuba eine medizinische Eingreiftruppe in Anführungsstrichen hat von Ärzten, die zum Beispiel in Bergamo waren zum Einsatz bei der großen Corona-Welle. Was mich verstört ist, Kuba hat inzwischen 3 Impfstoffe entwickelt, hatte im Mai noch eine Inzidenz von 580, hat jetzt eine Inzidenz von 18,6, ist bei 92% Erstimpfungen, was für mich bedeutet, dass die Menschen dort ein sehr hohes Vertrauen in das Gesundheitswesen haben. Es wird allerdings so gut wie nichts darüber berichtet in unseren Medien. Wenn über Kuba was berichtet wird, dann, dass dort ein paar hundert Leute auf die Straße gehen und gegen die Politik Kubas, was bekannterweise seit über 60 Jahren durch das reichste Land der Welt boykottiert wird. Zum Beispiel hat man boykottiert, dass Kuba Spritzen bekommt. Und das ist gruselig für mich, das ist schlimm und ich verstehe nie, warum auch die Impfstoffe nie zugelassen werden in Europa,
das können
was
wir vielleicht,
da für Interessen dahinter stehen.
Das können wir vielleicht gleich weitergeben, Herr Habel. Genau, wir haben ja Professor Klaus Stöhr dabei. Herr Stöhr, wie sieht es aus? Das Gesundheitssystem auf Kuba wird ja oft gelobt, dass es grundsätzlich sehr gut sei, wie der Umgang jetzt aktuell mit der Pandemie ist und den Impfstoffen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
Ja, Kuba hat natürlich wirtschaftlich, das wissen wir, sehr zu kämpfen, aber hat eine sehr lange Tradition, zum Beispiel in der Impfstoffherstellung. Und das ist auch der Grund, warum relativ schnell ein vergleichbar, wenn man die Daten so glauben kann, weil man ja noch nicht international vergleichen konnte, vergleichbar guten Impfstoff entwickelt, der dann auch sehr schnell aufgenommen wurde, auch exportiert wurde in einige lateinamerikanische Länder. Also man hat hier sehr schnell reagiert. Man darf aber nicht vergessen, dass das Klima natürlich in Kuba ein bisschen anders ist. Man lebt ja doch ein bisschen näher am Äquator. Bei uns würden bei den Temperaturen die Coronaviren auf sehr niedrigem Niveau, so wie bei uns immer im Sommer halt, zirkulieren. Also da hat man schon einen Vorteil, aber ohne Zweifel macht der Impfstoff einen großen Unterschied in Kuba. Das Gesundheitswesen, darf man nicht vergessen, ist natürlich, aber steht auf sehr dünnen Boden. So gut wie die Wirtschaft ist, so gut ist das Gesundheitswesen. Ich hoffe, dass man das weiter so halten kann. Ob das in der Tiefe dann auch die Möglichkeiten bietet, wie andere Länder, das sei mal dahingestellt. Aber für den Durchschnittsbürger ist es vergleichbar, auch in Lateinamerika, sehr gut, ohne Frage.
Wie sieht es überhaupt aus? Das fragen auch Hörer zu den Impfstoffen. Es sind ja auch chinesische, russische Vakzinen im Umlauf. Ja. Was weiß man über die Qualität? Vorhin hat unsere Korrespondentin Frau Hörger die Totimpfstoffe erwähnt, ob die möglicherweise weniger wirksam seien gegen Omikron. Wie kann man sich auch als ganz normaler Bürger ein Bild davon machen, welcher Wirkstoff wirkt wie gut für mich?
Das ist schwer. Über 100 Impfstoffe in der Entwicklung, ungefähr 15 sind weltweit in größeren Mengen im Einsatz. Die Impfstoffe, die von der WHO zugelassen werden, das sind die Impfstoffe, die einer gewissen internationalen Evaluierung unterlaufen, international evaluiert hat. Da gibt es zwei in China, es gibt auch einige in anderen Ländern. Indien hat den größten Corona-Impfstoff, größten Produktionsmöglichkeiten. Übrigens ist Indien an sich der größte Impfstoffproduzent weltweit. Die Totimpfstoffe an sich, was wir als Totimpfstoffe bezeichnen, ist diese eigentlich Proteinimpfstoffe, die sind nicht so immunogen, also tatsächlich nicht so stark die Immunantwort stimulierend, wie wir das von den Adenoviren, Vektorimpfstoffen kennen und auch den mRNA-Impfstoffen. Daher gibt es auch sehr viele Hoffnungen und Wunschvorstellungen, die nicht auf Daten und Zahlen und Fakten beruhen. Das sehen wir bei dem Novavax-Impfstoff, der ja auch in Europa zugelassen ist oder zugelassen werden wird. Der ist ein Proteinimpfstoff, aber der wird nicht die Immunogenität erreichen, wie zum Beispiel bei der mRNA-Impfstoff. Aber es ist schwierig, das alles zu vergleichen. Große Anzahl von verschiedenen Impfstoffen, verschiedene Produzenten, verschiedene Zusatzstoffe. Und da ist es sehr schwierig zu sagen, welcher dann nur der beste ist. mRNA-Impfstoffe sind gegenwärtig diejenigen, die wohl gemeinsam mit den Vektorimpfstoffen den größten Marktanteil haben und auch die größte Wirksamkeit im Durchschnitt.
Verändert sich auch die Anerkennung von Impfstoffen? Sie haben gedacht, die WHO hat ihre Liste sozusagen. Kann man auch sagen, können weitere Impfstoffe werden bei uns im Umlauf sein, die auch kurz davor stehen?
Ich glaube nicht, dass bei uns in Europa, auch in Deutschland, sehr viele neue Impfstoffe zugelassen werden. Es ist ein sehr langwieriger, komplizierter, teurer Prozess und eine gewisse Sättigung ist ja schon eingetreten. Man hat jetzt für die EU auch nochmal einige 100 Milliarden Impfdosen nachbestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da dieser Impfstoff noch tatsächlich in Europa verbraucht wird.
Das schauen wir gleich nach den Nachrichten auch noch, was möglich ist. Dann wollen wir nämlich auch noch nach Afrika schauen und nach China schauen und weiter gucken, wie dort die Pandemiesituation ist. Sie können uns weiterhin kostenfrei anrufen unter 00800 446 44464 oder aber eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten wollen wir weiter diskutieren.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiter geht es mit der Agenda und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir reisen weiter um den Erdball, um Eindrücke von der Pandemie und ihrer Bekämpfung zu bekommen, jenseits von Europa. Wie erleben dort die Menschen die Krise? Wie ist ihr Alltag? Welche Maßnahmen werden dort durchgeführt, um Corona einzudämmen? Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder aber uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Und wir diskutieren weiter mit Professor Klaus Stöhr, Epidemiologe und Virologe, und sind außerdem jetzt verbunden in Nairobi mit Lena Staude, dort Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika. Schönen guten Tag, Frau Staude.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Staude, wie ist denn aktuell die Pandemiesituation in Kenia und wie hat sie sich entwickelt?
Also wir haben momentan einen Anstieg an infizierten Zahlen, die eigentlich vorher sehr niedrig gewesen sind. Aber jetzt durch die Omikron-Variante gehen die Zahlen momentan sehr stark hoch. Und das wird vermutlich noch verstärkt durch die großen Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten. Da sind viele Kenianer ja aufs Land gefahren und haben große Feste gefeiert mit der Familie. Und das befördert natürlich die Ausbreitung eines solchen Virus.
Das heißt, es gibt keine Einschränkung, jeder kann jeden treffen?
Theoretisch gibt es strenge Einschränkungen. Kurz vor Weihnachten hat die kenianische Regierung im Prinzip das gesamte öffentliche Leben für Ungeimpfte lahmgelegt. Die haben gesagt, wer nicht zweimal geimpft ist, der darf weder einkaufen gehen, der darf keine Behördenservices mehr in Anspruch nehmen, der darf nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Das ist völlig absurd in einem Land, wo die gesamte Impfquote über das ganze Land hinweg etwa bei 7% liegt. Und die Kenianer haben die Angewohnheit, solche Sachen dann einfach zu ignorieren.
Das heißt, das wird ignoriert, keiner überprüft es. Das heißt ja, das Virus hat freies Spiel.
Ja, es gibt schon Überprüfungen, weil man hat einfach den Veranstaltern von öffentlichen Veranstaltungen angedroht Strafe. Die haben gesagt, wenn ihr nicht überprüft, dass ihr nur Geimpfte reinlasst oder zumindest wenigstens PCR-Getestete, dann kriegt ihr die Konsequenzen zu spüren. Es wird euch die Lizenz entzogen oder es wird möglicherweise sogar Gerichtsprozesse geben. Das heißt also zum Beispiel bei Silvesterpartys, die ja meistens in internationalen Hotels stattfinden, auch für Touristen, da wurde schon geguckt, dass zumindest PCR-Tests vorgelegen haben. Aber ich meine, wenn ich den Leuten verbiete, ich bin nicht geimpft, ich darf nicht mehr einkaufen gehen, also im Sinne von Lebensmittel einkaufen, da kann man sich vorstellen, dass das nicht funktionieren kann.
Ja, das ist natürlich völlig absurd. Wie sieht es überhaupt aus, was die Infektionen betrifft? Wie viel sind da gemeldet oder gibt es hohe Dunkelziffern? Wie ist die Situation?
Die statistische Lage auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ist sehr, sehr unübersichtlich. Einfach weil nicht genug getestet wird. Das heißt, also die Infektionszahlen, die bekannt sind, die kann man auch vergessen, einfach weil so wenig getestet wird, dass man es einfach nicht weiß, wie viele Leute tatsächlich infiziert wurden. Es gab in jüngerer Zeit Studien, die gemacht wurden, zum Beispiel hier in Kenia, in Nairobis größtem Slum, Kibera. Da ist ein Forscher hingegangen und hat Antikörpertests gemacht und hat geguckt, wie viele Leute haben sich tatsächlich infiziert und sind genesen. Zum Teil haben sie es nicht mal gemerkt, dass sie es hatten. Und da sind die auf Infektionszahlen von über 70% gekommen. Das sind halt immer nur Stichproben. Über den gesamten afrikanischen Kontinent gibt es einfach keine statistische Datenbasis.
Das heißt, man geht von einer großen Durchseuchung aus. Eine kurze Zwischenfrage an Professor Klaus Stöhr. Ist das ein Weg, die Pandemie irgendwann zum Ende zu bringen?
Ja, das ist der einzige Weg. In den letzten 1000 Jahren haben ungefähr alle 30 Jahre Pandemien stattgefunden, hat man nicht virologisch verifiziert, aber gute geschichtliche Daten gibt es an alle diese Pandemien, auch die 1968 und die 1918 vorher, 1898 und so weiter zurück, sind dann zu Ende gegangen, wenn alle durchseucht waren. So beenden sich Pandemien. Es ist halt das erste Mal, dass jetzt ein Impfstoff da ist und da die Länder auch eine Abkürzung nehmen können.
Und neue Virusmutationen haben in solchen Situationen natürlich auch leichtes Spiel, oder?
Ja, also die Virusmutationen entstehen dann, wenn besonders viele Menschen schon immun sind durch die Impfung oder durch die natürliche Immunität. Das darf man immer nicht vergessen, wird immer gesagt, wir müssen die Infektion verhindern, damit neue Mutationen nicht entstehen. Eigentlich ist es andersrum. Die neuen Mutationen entstehen dann, wenn ganz viele Menschen geimpft oder genesen sind. Man kann das aber nicht verhindern. Also man kann jetzt nicht sagen, wir wollen keine Mutationen und deswegen impfen wir die Menschen nicht mehr. Aber die Varianten, die jetzt entstehen, werden immer milder werden, werden sich immer leichter übertragen, werden immer dem ähneln, was wir bei der Influenza kennen. Also das ist der normale Weg weltweit, dass Varianten entstehen und dass alle Menschen in den nächsten Monaten, Jahren sich infizieren werden, war am Anfang der Pandemie schon klar.
Nochmal zurück, Frau Staude, zur Situation in Afrika. Sie beobachten die Situation in Kenia, aber es gibt ja auch Länder, die wieder unterschiedlich sind. Gibt es vorbildliche Länder bei der Pandemiebekämpfung in Ost- und Zentralafrika?
Also wenn man mal auf die Impfquoten guckt, da wo geimpft worden ist, das sind meistens kleinere Länder mit wenig Bevölkerung, wie zum Beispiel die Inselstaaten, die Seychellen und Mauritius. Die haben Impfquoten, die sind besser als in Europa. Da ist natürlich aber auch das Impfen im Vergleich relativ einfach zu organisieren. Wenn man sich den Rest des Kontinents anguckt, es gibt hier reichlich Länder, in denen entweder Konflikte herrschen, wo die Länder so groß sind und die Infrastruktur so schlecht ist, dass man in die hinteren Gegenden überhaupt nicht hinkommt. Da reden wir von Impfquoten von maximal 2%. Da ist zum Beispiel der große Kongo ist eines davon. Wir hatten zwei Länder, Tansania und Burundi, da haben die Präsidenten lange behauptet, Covid gibt es überhaupt nicht. Das heißt, die Impfkampagnen haben unheimlich spät angefangen. Die hinken total hinterher. Dann haben wir Mali, Südsudan, wo es immer wieder Konflikte gibt. Äthiopien war bei der Erstimpfung ganz gut, da ist jetzt aber natürlich auch interner Konflikt. Das heißt, die zweite Impfung wurde nicht durchgeführt. Also es gibt hier reichlich Probleme bei der Bekämpfung im Sinne von Impfen.
Und natürlich gibt es auch Probleme, wirtschaftliche Probleme, die eine Folge natürlich sind. Durch Covid sind viele Existenzgrundlagen weggefallen, Exportwaren wie Schnittblumen aus Kenia, Kakao aus Ghana, alles nicht mehr gefragt, es gibt nicht mehr die Feierlichkeiten. Wie sieht die wirtschaftliche Situation aus, auch infolge der Pandemie?
Also über dem gesamten afrikanischen Kontinent ist das Bruttoinlandsprodukt heftig eingebrochen. Das lag auch daran, das hat die Leute wirklich persönlich auch hart getroffen, weil viele Länder am Anfang richtig krasse Maßnahmen ergriffen haben. Kenia zum Beispiel hatte eine Ausgangssperre, als Covid aufkam. Und die haben gesagt, also bis 7 Uhr dürft ihr unterwegs sein, danach ist Schluss. Und die haben das auch mit voller Brutalität durchgesetzt. Das heißt, es hat am Anfang hier in Kenia mehr Verletzte und Tote durch Polizeibrutalität gegeben, um diese Ausgangssperre durchzusetzen, als durch Covid selbst. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, wenn wir hier über Tagelöhner reden, und das ist ein großer Teil der Bevölkerung, die konnten einfach nicht zur Arbeit gehen, weil die das nicht geschafft haben, bis um 7 Uhr wieder in ihren vier Wänden zu sein. Das heißt also, das hat die Leute richtig hart getroffen. Und ja, durch die Transportprobleme weltweit und, sind eben auch die größeren Unternehmen davon in Mitleidenschaft gezogen worden.
Eine ganz heftige Situation. Wie kann man sich vorstellen, der Unterrichtsausfall, den hat es ja wahrscheinlich auch gegeben. Hierzulande gibt es dann Homeschooling, wir haben Internet, wir haben Elektrizität, das ist bei uns alles kein Problem. Das sieht in Afrika anders aus.
Das sieht in Afrika völlig anders aus. Wenn man hier mal Kenia als Beispiel nimmt, die hatten im vergangenen Jahr die Schulen zu, das waren 10 Monate. In Uganda, in einem Nachbarland von Kenia, sind die Schulen immer noch zu. Das hat hier nicht nur Folgen für die Kinder, die jetzt eben nicht in die Schule gehen, weil Fernunterricht in dem Sinne ist halt unheimlich schwer zu organisieren. In einem Land, wo die meisten Leute sich sowas wie Computer für zu Hause überhaupt nicht leisten können. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Rückkehrerquote an die Schulen total niedrig ist. Also da reden wir von Frühverheiratung. Wenn die Schule nicht da ist, um die Kinder sozusagen in Anführungszeichen beschäftigt zu halten, dann bleiben die halt in ihren kulturellen Zusammenhängen. Und da passieren solche Dinge halt im erhöhtem Maße. Und das bedeutet, dass diese Probleme gestiegen sind durch die Corona-Pandemie.
Gibt es denn da irgendeine internationale Unterstützung, wo man doch versucht, diesen Menschen zu helfen oder Patenschaften anzubieten, dass man irgendwann auch versucht, gerade das, was ja so nachhaltige Folgen haben wird für die ganzen Staaten, für die nächste Generation, etwas abzudämmen, einzumildern?
Also es ist natürlich so, dass NGOs sind hier sowieso tätig in Ostafrika, in vielen Ländern Ostafrikas, weil natürlich das Problem eigentlich immer besteht. Aber die Lage wird natürlich extrem verschärft. Also wenn die Kinder sozusagen einmal durch die Ritze gefallen sind, dann kriegt man sie zum Teil nicht zurück. Und da kann man auch mit Einsatz von NGOs nicht viel dran ändern. Die sind einfach verloren.
Eine traurige Bilanz. Herr Stör, sehen Sie das auch so? Tut sich da gar nichts auf dem internationalen Parkett, um die Situation in Afrika zu verbessern?
Es wird schon was getan, aber Frau Staude, Sie hatten ja auch gesagt, die NGOs, also diese Non-Government Organizations, die sind natürlich die ganze Zeit da schon unterwegs. Die haben auch alle Hände voll zu tun. Und die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie, die in Europa auch viele, viele Jahre noch die nächsten Generationen beschäftigen werden, sind in den ärmeren Ländern, in den Entwicklungsländern noch viel dramatischer zu spüren und auch länger. Und das darf man immer nicht vergessen, wenn wir darüber reden, ja, man kann nicht ins Restaurant gehen, man kann jetzt vielleicht in den Fitnessclub dann eigentlich hin. Welche Auswirkungen haben denn diese Lockdowns, die wir in Europa, in Nordamerika machen, auch auf die Entwicklungsländer? Das hat natürlich auch negative Auswirkungen, die eigentlich gar nicht gesehen werden. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, daran zu erinnern, mit welchen anderen Mitteln man in diesen Ländern mit der Pandemie umgehen muss. Und dann entwickelt man auch ein anderes Verhältnis dazu. Mhm. Was sind denn leichte Erkrankungen? Was sind schwere Erkrankungen? Worauf muss man sich konzentrieren? Was ist das Wichtige im Leben? Und ich glaube, das ist gut, dass man das immer sich wieder erinnert, wenn man an das eigene Problem Pandemie in Europa denkt. Mhm.
Letzte Frage, Frau Staude. Wie ist Ihr Blick? Wie schaut man in Nairobi, in Kenia zum Beispiel, auf die Pandemie? Sagt man, okay, Covid ist das eine, wir haben ja auch noch mit HIV, mit Malaria zu kämpfen. Relativiert sich der Blick?
Ja, er relativisiert sich insofern, als dadurch, dass ja in der Vergangenheit hier auf dem afrikanischen Kontinent unglaublich wenig geimpft wurde, wir sprachen schon darüber, dass die Leute festgestellt haben, okay, wir sind eben nicht reihenweise tot umgefallen und die Corona-Totenzahlen, die offiziellen, die sind auf dem afrikanischen Kontinent im internationalen Vergleich unglaublich niedrig, dass man hier so ein bisschen ja so eine Art Wurstigkeit entwickelt hat und gesagt hat, okay, naja, dann habe ich halt so ein paar Schnupfensymptome, aber ich brauche mich auch nicht impfen lassen, also dadurch geht die Impfbereitschaft zurück. Aber was man eben auch festgestellt hat, Sie sagten es, die anderen Probleme, die da sind, wie zum Beispiel Malaria-Impfung, die haben unter den Anstrengungen, jetzt Corona-Impfungen durchzuführen, total gelitten. Das heißt also, da ist auch etwas hinten runtergefallen, was so schnell nicht wiederholbar ist.
Herr Stör, wie versucht man da eine Balance hinzukriegen? Also man muss ja in Afrika ganz viele andere Probleme mit in den Blick nehmen, ganz viele andere mögliche Todesurteile, die im Raum stehen können, wenn sich Menschen infizieren mit ganz vielen Arten von Viren.
Ja, ich gebe mal ein Beispiel. In Madagaskar war 2007 ein sehr großer Influenza-Ausbruch. Das Land war verschont geblieben von den neuen Influenza-Varianten über eine längere Zeit. Die Antikörper sind verschwunden und da gab es einen richtig heftigen Ausbruch. Und Ja, international haben wir dann auch Mittel organisiert, um den Krankenhäusern zu helfen. Aber großer Druck dann war, schickt denen doch Impfstoffe. Aber nein, Impfstoffe dorthin zu schicken, wäre vollständig kontraproduktiv gewesen, weil man einfach die Infrastruktur nicht hat, tatsächlich über die Kinder hinaus auch Erwachsene zu impfen. Also hier muss man priorisieren. Das ist die Aufgabe, priorisieren und genau dort das Geld investieren, wo man den höchsten Effekt hat. Ja, und so macht man das ja auch eigentlich von den Regierungen. Da investiert man in die Jugend, investiert man in die Bildung, investiert man in die Infrastruktur. Und bei manchen Erkrankungen sagt man, die sind nicht auf unserer Prioritätenliste ganz oben. Die lassen wir einfach, da können wir uns nicht mit beschäftigen. Das sind Luxusprobleme, die hier in Europa vielleicht auf Top of der Liste stehen. Also hier muss man klar priorisieren, viel stärker, als wir das bei uns gewohnt sind.
Frau Staude, wie ist so die Stimmung? Wie ist es bei Ihnen, wie in Ihrem Alltag in Nairobi, aber auch grundsätzlich als Korrespondentin? Ist man da pessimistisch gestimmt? Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels?
Also ich bin nicht sehr pessimistisch gestimmt. Wir haben momentan auch selbst hier bei uns im Studio einige Fälle, beziehungsweise zumindest Fälle in den Familien der Mitarbeiter hier. Also das kommt schon nahe, aber es ist ja in den meisten Fällen ein relativ leichter Verlauf, sodass man irgendwie denkt, okay, es ist vielleicht die Omikron-Variante, es ist alles nicht so schlimm. Und ja, man muss sich ja weiter bewegen. Also es ist einfach, das Leben geht weiter und das ist dann auch die Stimmung, was man denkt, okay, das geht schon alles irgendwie.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Eindrücke. Lena Staude war das, Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika, die uns aus Nairobi zugeschaltet war. Und ich möchte jetzt einen Hörer mit reinnehmen, Herrn Schwarz aus Berlin, der uns anruft. Schönen guten Tag, Herr Schwarz.
Schönen guten Tag in die Runde. Danke, dass ich meine Frage stellen kann. Es geht um zwei Sachen. Erstens, wie gehen wir überhaupt mit den Daten aus China um? Denn wir wissen ja, dass dort die Parteiführung die Daten und, sage ich jetzt mal, die Wahrheit nach ihren eigenen Bedürfnissen anpasst. Was ihnen nützt, das geben sie zu. Was nicht, das hat nicht stattgefunden. Und daran schließe ich auch an, vor allem Ungarn hat in der EU sehr stark auf chinesische und russische Impfstoffe gesetzt. Die beiden Impfstoffe sind in der EU überhaupt noch nicht zugelassen. Wie können wir dann die Impfquote beispielsweise in Ungarn dann überhaupt erfassen? Mhm. Dankeschön.
Ja, das gebe ich gerne weiter in der Runde. Herr Schwarz, vielleicht zunächst an Herrn Stör, was diese Impfstoffe betrifft, chinesische, russische Impfstoffe. Ist es etwas, das bleibt im Land? Es wird nichts international ausgetauscht und wer hier einen solchen Impfstoff hat und muss sich dann hier zum Beispiel in Deutschland mit anderen Impfstoffen nachimpfen lassen?
Ja, also ich würde lieber einen Sputnik-Impfstoff und den Sinovac-Impfstoff nehmen als gar keinen, ohne Frage. Aber in Europa muss man natürlich auch gewisse Vergleiche, Parameter etablieren. Und wenn der Impfstoff nicht zugelassen ist, nicht getestet wurde, die Daten nicht offiziell vorliegen, dann ist es natürlich auch nicht richtig, dass man jetzt Geimpfte mit dem Impfstoff hier in Europa dann oder in den EU-Ländern auch registriert. Zumal ja genügend anderer Impfstoff da ist. Man kann sich ja dann, wenn man kein fundamentaler Impfgegner ist, dann hat man ja schon Sputnik und das andere bekommen, dann kann man sich ja nochmal nachimpfen lassen. Also das ist die Situation administrativ problematisch, aber da muss man sich mit anfangen.
Ein anderer Aspekt, den Herr Schwarz angesprochen hat, war überhaupt, wie sieht es aus mit der Transparenz? Wie kann man auch Daten vertrauen in China zum Beispiel? Und dazu kann uns jetzt bestimmt Benjamin Eisel etwas sagen, unser Korrespondent, der jetzt in Peking zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr Eisel.
Schönen guten Tag. Leider nur per Telefon. Wir haben es nicht geschafft, eine Leitung aufzubauen.
Okay, aber die Verbindung ist ganz gut, trotz der großen Entfernung. Sie haben vielleicht gerade mitbekommen, was Herr Schwarz gesagt hat, wie so die Lage in China aussieht. Können wir den Daten trauen? Wie sieht es, Sie leben in Peking. An was für Informationen kommen Sie heran? Wie ist der Alltag der Pandemie dort?
Also wir hatten ja den ursprünglichen Ausbruch zunächst in Wuhan Ende 2019, Anfang 2020 und da ist tatsächlich sehr viel vertuscht worden. Da sind am Anfang ist quasi versucht worden zu verhindern, dass überhaupt Informationen über diesen Ausbruch nach draußen gelangen und dann hat man die Zahlen geschönt. Seitdem ist sehr viel passiert. Seitdem fährt China, seitdem der Ausbruch in Wuhan unter Kontrolle gebracht wurde, eine strikte Null-Covid-Politik. Das heißt, es kommt so gut wie keiner ins Land. Und wenn es irgendwo einen Ausbruch gibt, sei er auch noch so klein, dann gibt es Massentests, da werden Millionen Menschen durchgetestet. Es gibt Lockdowns, die Leute dürfen, wie wir es gerade auch in Xi ansehen, in der Metropolregion leben 13 Millionen Menschen, die dürfen gerade alle nicht vor die Haustür gehen, weil man dort eben versucht, diesen Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen. Und wie das aussieht, gelingt das auch im Moment. Die Zahlen gehen runter. Und die Zahlen, die wir im Moment erfahren, so richtig weiß man das in China nie, ob die Zahlen 100% akkurat sind oder nicht. Da wird mit Sicherheit an ein oder anderer Stelle auch immer etwas geschönt. Ich denke aber, dass der Trend, den wir sehen bei diesen Zahlen, die letzten anderthalb Jahre, dass das schon stimmt. Denn man könnte einen solchen Ausbruch nicht mehr vertuschen. Dazu ist einfach die Aufmerksamkeit auf dem ganzen Thema zu groß. Und China will eben auch alles unter Kontrolle bekommen. Und ob da jetzt die Zahlen bis auf die, weiß ich nicht, 10, 20 genau sind, das kann man nicht sagen. Aber der Trend stimmt auf jeden Fall.
Wie sieht es apropos Zahlen mit der Impfquote aus?
Die Impfquote, die ist sehr hoch. Es sind hier über 2 Milliarden Impfdosen verabreicht worden. Die liegt, ja, je nach Schätzungen zwischen 70% und 90%. Eine genaue Zahl gibt es dazu nicht. Aber China hat relativ gut durchgeimpft. Eine Impfpflicht gibt es hier nicht, aber es wird doch auch Druck ausgeübt durch Arbeitgeber, auf Kinder in der Schule zum Beispiel. Es wird ja ab sehr jungem Alter hier durchgeimpft. Und so kann man das doch erreichen, eine relativ hohe Impfquote. Was allerdings ein Problem ist, was sich jetzt gerade rausstellt, dass die chinesischen Impfstoffe wohl nicht so gut gegen Omikron wirken, zumindest gegen eine Ansteckung, was schwere Verläufe angeht oder Hospitalisierung. Da weiß man noch nicht so viel, aber vor einer Ansteckung schützen die chinesischen Impfstoffe wohl nicht so gut, auch nach einer Drittimpfung nicht.
Nun steht da in China die Olympiade vor der Tür. Wie schützt man jetzt die Menschen und wie reagiert man auf die vielen Sportlerinnen und Sportler, die aus dem Ausland anreisen?
Ja, die Olympischen Winterspiele, die beginnen in knapp einem Monat. Am 4. Februar ist die Eröffnungsfeier und die sollen ja komplett in einer Blase stattfinden. Also alle Sportlerinnen und Sportler, knapp 3000 sollen das sein, die aus dem Ausland reinkommen, mit Trainerinnen, Trainern, Journalisten. Also es wird irgendwo zwischen 8.000 und 10.000 Menschen liegen, die hier ins Land reinkommen. Und die sollen alle sich in einer Blase bewegen, das heißt komplett abgeschirmt vom Rest des Landes. Man hat ja auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich nicht zu vermeiden ist, dass da so Infektionen ins Land kommen, obwohl großzügig getestet wird vorher, obwohl die Leute, die ins Land kommen, geimpft sein müssen, wenn sie nicht in Quarantäne gehen wollen. Also wer nicht geimpft ist, muss 3 Wochen in Quarantäne. Aber wir wissen ja auch, dass selbst bei mRNA-Impfstoffen es Impfdurchbrüche gibt, gerade bei Omikron, dass vielleicht Infektionen auch nicht durch mehrere PCR-Tests erkannt werden können. Und so wird es doch auch wahrscheinlich ziemlich sicher hier Infektionen in dieser Blase geben. Und das Interessante wird natürlich sein, beziehungsweise die große Herausforderung für die Organisatoren, solche Ausbrüche dann eben auch rechtzeitig zu entdecken, die Leute zu isolieren, die Sportlerinnen, Sportler, und eben versuchen, dass es in der Blase nicht weiter ausbricht. Inwiefern das möglich sein wird mit Omikron, wir sehen ja, wie leicht und wie schnell sich das verbreitet, das ist schwer einzuschätzen. Im Moment, das ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung.
Herr Eisel, können Sie uns noch ganz kurz einen Eindruck geben? Sie haben gerade gehört, China geht sehr restriktiv vor. Sie haben auch Taiwan im Blick, das ja auch mal genannt wird, als durchaus positives Land, was die Impfsituation betrifft, was das betrifft, wie gut Corona im Griff ist. Was können Sie von dort berichten?
Also in Taiwan ist es ja so, das ist ja eine Insel, das ist schon mal einfacher, eine Insel zu kontrollieren, was Ein- und Ausreisen angeht natürlich. Und dann hat Taiwan eben auch sehr viel Erfahrung mit Pandemien in der Vergangenheit und so hat man, als die ersten Ausbrüche bekannt waren, sehr schnell reagiert. hat getestet, hat, sobald Tests verfügbar waren, hat Leute in Quarantäne gesteckt, hat Flüge gestrichen, hat Masken getragen. Also man musste die Leute dort nicht überzeugen, Masken zu tragen, weil eben in der Vergangenheit es mit anderen Pandemien schon Erfahrungen gab. Taiwan hatte auch einige Schwierigkeiten. Taiwan ist ja nicht Teil der Weltgesundheitsorganisation, weil die Volksrepublik China Taiwan als ja, eigenen Landesteil ansieht und die Mitgliedschaft in allen UN-Organisationen verhindert. Dadurch hatte Taiwan zum Beispiel Probleme, an bestimmte Informationen zu kommen. Es gibt auch Berichte, dass die Staats- und Parteiführung hier in Beijing verhindert haben soll, dass Taiwan an Impfstoffe kommt. Inzwischen hat Taiwan sogar selbst entwickelte Impfstoffe und hat auch von den USA zum Beispiel und auch von europäischen Ländern Impfstoffe geschenkt bekommen, weil sie eben offenbar Probleme hatten, daran zu kommen. Also die kommen jetzt auch mit Impfen hinterher. Da hat es aber allerdings wirklich eine Weile gedauert. Die waren ziemlich hinten dran, was die Impfquote anging.
Ganz herzlichen Dank, Benjamin Eisel aus Peking, für diese Eindrücke. Und ich möchte gleich nochmal das weitergeben an Professor Stör. Wir haben jetzt von so vielen Ländern gehört, weltweit. Wer könnte ein Vorbild sein? Von welchen Ländern können wir lernen? Woran müssen wir noch arbeiten, um einfach diese Pandemie in den Griff zu kriegen? Herr Stör, was können wir daraus für Rückschlüsse ziehen?
Traue ich mich da jetzt eine Wertung zu machen? Ich glaube schon, dass es einige Länder gab, die das Ende der Pandemie schon am Anfang im Auge hatten, wo man gesagt hat, wir müssen davon ausgehen, dass die Pandemie jetzt dann aufhört, wenn alle geimpft sind oder infiziert. Und wenn ich ein Land vielleicht hervorheben, dann in Europa, glaube ich, sind das die skandinavischen Länder. Dänemark hat sehr aggressiv getestet. In dem letzten Jahr, als die Impfstoffe noch nicht zur Verfügung standen, hat dadurch viele Infektionen abfischen können und steht auch jetzt eigentlich, wenn man die unterm Strich schaut, sehr gut da. Andere Länder, die eigentlich auch sehr gut reagiert haben. Ich fand, Vietnam ist ein der Länder, die haben sich dann noch 135 Millionen Impfdosen noch beschaffen können über die Zeit. Ist eigentlich auch ein sehr diszipliniertes Land, sicherlich auch durch die Geschichte geprägt, wo man auch, wenn man die Daten anschaut, eigentlich viel erreicht hat. Ein Land, das schwer getroffen hat, zum Beispiel, was schwierig reagiert, das war Peru. Hier ist der Impfstoff spät gekommen, aber dann immer noch eigentlich in guten Mengen. Aber man hat einfach die Koordination national nicht so gut auf die Reihe gebracht.
Also daran muss man noch arbeiten, gerade an der gerechten Impfstoffverteilung. Vielen Dank allen aus aller Welt, die an dieser Diskussion mitgewirkt haben. Vielen Dank den Hörerinnen und Hörern, den Korrespondentinnen und Korrespondenten und vielen Dank Professor Klaus Stör. Wir beobachten weiter weltweit die Lage. Hier folgt gleich nach den Nachrichten die Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.